Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Wie schön, dass Sie heute dabei sind. Im Jahr 2008 hat die Bundesregierung die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, kurz DAS, beschlossen. Ja, und eigentlich hat diese Strategie den Grundstein dafür gelegt, uns, also in Deutschland und Deutschland allgemein, kontinuierlich auf die Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten und Klimarisiken zu verringern. Unser Thema heute ist: Hitze kann tödlich sein. Tipps zum Schutz älterer Menschen vor Sommerhitze. Und dafür ist bei mir Dr. Julia Scheurer, Medizinpädagogin und Arbeitsgruppenleiterin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo Julia.
Hallo Denise.
Und Jana Stölzer, Pflegeberaterin der KKH in Dresden, ist auch bei uns. Hallo Jana.
Hallo Denise.
Schön, dass ihr da seid. Ja, lasst uns loslegen. Julia, du hast als Forschungsschwerpunkt die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels in Bezug auf die Hitze. Jetzt sprechen wir ja genau über dieses Thema, aber die erste Frage mal kurz beantwortet: Welche sind denn das, die Auswirkungen?
Ja, die Auswirkungen des Klimawandels sind natürlich, hast du ja schon gesagt, die Hitze, das können aber auch die zunehmenden Allergien sein aufgrund der veränderten Pollen, Flugzeiten zum Beispiel, das können Extremwetterereignisse sein, die zunehmen, die dann ja natürlich auch auf die mentale Gesundheit auch wirken, wenn wir so ein Ereignis erleben. Das können in dem Zusammenhang auch zunehmende Unfälle sein. Das sind eine Zunahme zum Beispiel von vektorübertragenen Infektionskrankheiten. Das ist eine Zunahme der UV-Belastung. Ja, also das ist eine ganze Reihe von gesundheitlichen Folgen, die durch den Klimawandel entstehen. Und in Deutschland ist es momentan so, dass wir sagen, eigentlich ist die Hitze so die drängendste, die gefährlichste Gesundheitsfolge, weil sie einfach so viele Menschen betrifft und weil sie eben auch tödlich sein kann.
Genau so ist es. Und deswegen wollen wir heute auch so ein bisschen dafür sensibilisieren, mal zu schauen, wo kann man denn was machen? Wo sollte man was machen? Und wisst ihr was? Ich habe so das Gefühl, andere Länder, die können das schon viel, viel besser als wir. Zum Beispiel Siesta. Ja, also in südlichen Gefilden, da ist mittags halt einfach mal Ruhe. Julia, können wir uns denn von anderen Ländern auch Dinge abgucken? Und wenn ja, welche sind das vielleicht? Hast du ein Beispiel?
Also wir können uns auf alle Fälle von anderen Ländern was abgucken. Natürlich ist es so, dass diese Länder eine viel längere, sag ich mal, Hitzetradition haben. Also in anderen Ländern ist es einfach schon viel länger sehr heiß im Sommer. Das heißt, die sind das einfach besser gewöhnt. Insofern haben einfach auch hat die Bevölkerung eine viel bessere Hitzekompetenz allgemein. Also geht einfach viel besser auch mit der Hitze oftmals um. Ich habe jetzt tatsächlich noch nie im Sommerurlaub jemanden gesehen, der in der Sommerhitze am Strand joggt. Ich sehe aber hier in München oftmals jemanden mittags in der Sommerhitze joggen. Also das sind so einfache Sachen, die wir uns wirklich auch abgucken können im Verhalten. Aber dann haben wir natürlich auch den großen Bereich der Verhältnisse, die wir ändern müssen. Dass wir zum Beispiel gucken, dass wir die Innenräume kühl halten mit bestimmten Maßnahmen, dass wir auch organisatorisch uns umstellen. Und wenn du sagst, die Siesta, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Aber wir haben natürlich eine riesengroße Anzahl von Menschen, die das nicht einfach machen können.
Und genau auf diese Tipps wollen wir ja heute auch nochmal detailliert eingehen. Es ist auch ganz wichtig, diese Risikogruppen zu erreichen. Das sind ältere Menschen, die vielleicht auch auf sich allein gestellt sind, oder auch Pflegeeinrichtungen, die man da wirklich unterstützen kann. Julia, jetzt ist das ja dein täglich Brot. Also ich habe eingangs schon gesagt, du forschst natürlich als Arbeitsgruppenleiterin auch in dem Bereich. Du bist aber auch noch, zum Beispiel heute treffen wir dich in Bremen an und nicht in München, also ziemlich weit im Norden. Du bist bei der Agentur für Kommunikation Ecolo. Erzähl mal, was genau macht ihr dort?
Also Ecolo ist seit 30 Jahren im Bereich Klimaanpassung unterwegs, macht sehr viel auch im Bereich Bürgerbeteiligung. Und das ist total spannend, weil wir so auf der einen Seite eben dieses Wissenschaftsgebiet haben, also auch was ich von der LMU mitbringe, vom Klinikum, und dann aber auch diesen Transfer in die Praxis. Und wirklich in die Praxis, also wirklich auch sozusagen zum Endverbraucher. Und das ist eine total spannende Geschichte. Und da geht es eben jetzt, Hitze ist ein Bereich von Ecolo, aber Ecolo hat noch viele andere Bereiche, die mit der Klimaanpassung zu tun haben, aber auch natürlich mit Klimaschutzaspekten.
Jana, du hast ja auch mit dem sogenannten Endverbraucher, Julia hat gerade das Wort in den Raum geworfen, zu tun. Du bist seit vielen Jahren bei der KKH und eben auch seit einigen Jahren in der Pflegeberatung tätig. Ist das so ein Thema Hitze und wie schütze ich vielleicht meine pflegenden, ja, Mitmenschen davor? Hat sich das geändert? Kommt das öfter vor, dieses Thema bei dir?
Also bisher ist dieses Thema noch nicht so aufgekommen in meinen Beratungen oder in unseren Beratungen. Aber durch diese ganzen Hitzewellen, die auch sicherlich zunehmen werden und jetzt auch zum Teil der Sommer vor der Tür steht, ist es ein großes Thema, was auch durch die Pflegeberatung, durch mich, durch meine Kolleginnen aufgegriffen werden sollte und auch wird in den Beratungen. Ne? Also, dass auch die Versicherten selber, die Pflegebedürftigen selber beraten werden dazu, aber ganz wichtig auch die Angehörigen, ne? Um dort zu wissen, worauf müssen sie achten, was gibt es für Maßnahmen zu ergreifen. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, was unbedingt aufgegriffen werden muss in der Beratung.
Genau, und damit starten wir jetzt direkt mal. Das ist quasi Ihre ganz persönliche Pflegeberatung in Sachen Hitze hier heute, dieser Podcast. Hitzeprävention ist das eine, aber eben auch die Anpassung an Dingen, an die Hitze, die man eben nicht ändern kann. Wir wollen mal auf die älteren pflegebedürftigen Menschen eingehen. Da besteht ja wirklich das Risiko für gravierende hitzebedingte Gesundheitsprobleme. Julia, Anzeichen für Überhitzung. Auf was muss ich da als Pflegepersonal oder auch als pflegender Angehöriger achten?
Also es gibt diese klassischen Hitzeerkrankungen, die ja unterschiedliche Symptomatiken und unterschiedliche Anzeichen auch haben. Und es kann natürlich ein ganz starkes Schwitzen sein, kann aber natürlich auch sein, dass derjenige nicht mehr schwitzt, weil er schon dehydriert ist. Das können kognitive Einschränkungen sein, dass er verwirrt ist, dass er gar nicht mehr so richtig da ist. Das können Schwindel sein, Gangunsicherheiten, das kann auch Übelkeit sein beispielsweise. Also da ist die Liste an Anzeichen ist ziemlich lang und das ist natürlich absolut sinnvoll, das auch auf dem Schirm zu haben. Was könnten denn so Anzeichen sein, dass ich da einfach mal genauer hingucke. Auch zum Beispiel, was ich immer ganz wichtig finde, auch ja für uns selber quasi ein Anzeichen ist, ob wir genug getrunken haben, ob unser Flüssigkeitshaushalt noch stimmt, ist, wenn wir zum Beispiel einfach so einen ganz, ganz dunkelgelben Urin haben, dann können wir sagen, okay, also wir brauchen unbedingt mehr zu trinken.
Jetzt ist es ja so, wir alle wissen um die Pflegesituation in Einrichtungen und auch um die Belastung der häuslichen Pflege, wenn ich meine Angehörigen pflege. Gibt es da irgendeine Hilfestellung vielleicht, entweder für ja, medizinisches Fachpersonal oder für mich als Angehörigen, Jana, um noch mal ganz speziell auf diese Dinge eingehen zu können? Habt ihr, ich sag mal, so blöden Flyer oder irgendwie was, den ich vielleicht mir mal durchschauen kann, dass ich da ja so ein bisschen sensibilisiert bin für solche Dinge.
Also ein Flyer direkt ist mir jetzt nicht bekannt, aber ganz wichtig ist auch, dass wir in unserer Beratung mit den Angehörigen bestimmte Stichpunkte auch, denke ich mal, besprechen. Vielleicht auch dann im Nachgang das nochmal schriftlich hinterlegen und auch zukommen lassen, was besprochen wurde, worauf geachtet werden sollte. Das, denke ich mal, ist eine gute Möglichkeit. Da auch gewappnet zu sein für diese Situation, auch für die Angehörigen, ne, dass sie wissen, worauf muss ich achten, muss ich ein Netzwerk aktivieren. Das ist auch immer ganz wichtig, wenn sie selber nicht oft vor Ort sein können. Das ist ja meist der Fall, wenn sie zum Teil noch berufstätig sind, dass man schaut, kann ich ein Netzwerk aktivieren, kann ich Nachbarn, kann ich Freunde mit einbinden. Und dass man dann in der Beratung vielleicht miteinander auch bespricht, machen Sie sich ein paar Stichpunkte, worauf Sie achten müssen, oder fragen Sie auch gerne bei uns immer wieder nach. Dafür sind wir dann auch da als Pflegeberater.
Ja, und da würde ich ganz gerne gleich noch das unterstreichen, wie wichtig einfach so diese direkte Ansprache ist. Also auch das haben wir jetzt momentan in einem Projekt für das Bundesgesundheitsministerium uns ganz genau angeschaut. Wie können wir denn auch diese Hitzekompetenz erhöhen? Und die direkte Ansprache ist das Entscheidende. Und ein Flyer, wie du gesagt hast, Denise, oder auch ja ein Merkblatt oder wie auch immer, das können so unterstützende Materialien sein, die wirklich hilfreich sind. Die kann man sich an den Kühlschrank pinnen zum Beispiel, aber eben diese direkte Ansprache, die Jana gerade beschrieben hat, das ist das A und O, weil das einfach von einem vertrauenswürdigen Sender kommen muss. Also das ist, wenn ich einen Flyer von irgendwem bekomme, dann ja, weiß ich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Aber wenn ich von jemandem angesprochen werde oder informiert werde oder sensibilisiert werde zu der Thematik, den ich kenne, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer.
Du hattest gerade schon Ecolo ins Spiel gebracht und die Bürgerbeteiligung. Also wie macht Ecolo, wie schlagt ihr diese Brücke zum direkten Empfänger, zum Bürger eben?
Also das ist jetzt in den Bereichen, die ich betreue, noch nicht so stark verankert. Da ist es eigentlich eher so, dass wir gucken, wie können wir diese Materialien, die wir erstellen, also jetzt gerade diese Kommunikationsleitfäden zur Hitzekompetenz, wie werden die eben angenommen? Und da gehen wir auch wirklich eben zu den Betroffenen, zu den Multiplikatoren oder zu den Akteurinnen, Akteuren, gucken, könnt ihr wirklich auch mit diesen Leitfäden was anfangen? Aber dann hat eben Ecolo noch diese anderen Projekte zum Stadtgrün beispielsweise oder auch bei Starkregenereignissen, wie können hier Bürgerbeteiligungen auch stattfinden? Also die sind auch wirklich dann in den Stadtvierteln unterwegs und machen ganz viele Workshops und ja, haben dann ganz tolles Feedback eben auch von den Teilnehmenden.
Julia, es wurde vor kurzem das Hitze-Service-Projekt vorgestellt. Vielleicht magst du uns noch mal ganz kurz sagen, was genau ist das? Was beinhaltet das?
Also hitzeservice.de ist eine Seite, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben mit einer Förderung vom Bundesgesundheitsministerium. Und die haben wir zusammen, also Ecolo, das Klinikum der LMU in München und das Institut für Soziologie der LMU in München, wir haben zu dritt quasi im Verbund diese Seite erstellt. Und die ist eigentlich in erster Linie für Kommunen konzipiert worden. Wir wollen einfach Kommunen unterstützen, Hitzemaßnahmen umzusetzen in ihren Einrichtungen, im öffentlichen Raum aber auch, und haben einen Maßnahmen, ja quasi wie so eine Art Blumenstrauß an Maßnahmen auf dieser Seite. Und die Nutzer dieser Seite können dann per Suchfunktion auch so gucken, wir brauchen eine akute Maßnahme für den Sommer, weil wir jetzt gerade eine Hitzewelle haben, oder wir möchten uns vorbereiten auf den nächsten Sommer, also eher langfristige Maßnahmen, und wir wollen die zum Beispiel für Einrichtungen im pädagogischen Bereich, für Schulen, Kindergärten, aber eben zum Beispiel auch für medizinische Einrichtungen. Das kann man da per Suchfunktion so ein bisschen clustern, und dann bekommt man bestimmte Ergebnisse, und das sind sogenannte Maßnahmen eben, die in anderen Kommunen schon umgesetzt worden sind. Und wo die Kommunen dann ja eine Auswahl bekommen, was sie eben machen können. Und das ist so der Grundstock dieses Projektes. Und jetzt haben wir eben diesen großen Bereich der Kommunikationskonzepte noch mit reingepackt. Und da spielt die stationäre Pflege, aber auch zum Beispiel die Seniorinnen und Senioren eine große Rolle. Wie kann ich denn diese Risikogruppen erreichen? Über welche Zugangswege? Und haben wir ziemlich intensiv recherchiert und haben viele Zugangswege rausgefunden, haben wahnsinnig viel mit Expertinnen und Experten gesprochen, und wie können mit welchen Formaten können diese Risikogruppen eben dann auch erreicht werden, auch welche Tonalität zum Beispiel ist notwendig, und diese ganzen Kommunikationskonzepte liegen auch auf der Seite. Und der nächste Schritt wird es auch sein, dass wir Kommunen miteinander vernetzen und dass wir Begehungen machen in Kommunen, dass wir Impulsvorträge anbieten, große Netzwerktreffen machen, so dass wir einfach diesen Aspekt voneinander zu lernen. Nicht jeder muss wieder das Rad neu erfinden. Manche Fehler müssen auch nicht mehr nochmal neu gemacht werden, oder manche Sachen, die gut funktioniert, können andere abgucken. Also, dass wir einfach, ja, uns vernetzen und voneinander lernen. Das ist so der Charakter jetzt der nächsten 2 Jahre in diesem Projekt.
Also wir halten mal fest, Klimawandel, klar, haben wir, Hitzewellen waren schon da, kommen auch immer mehr. Aber Jana, du hast es gesagt, das Bewusstsein, mit dieser Hitze umzugehen, ist wahrscheinlich da. Aber es hat noch keiner so wirklich auch bei euch angesprochen. Das heißt, man steht wahrscheinlich im Sommer dann immer vor einer Hitzewelle und denkt sich, oh Mensch, jetzt muss ich irgendwas tun. Und genau da setzt du dann ein, Julia, dass es ja Mittel und Wege gibt, unter anderem mit dem Hitzeservice, dass man eben von anderen lernt, die da schon irgendwas auf den Weg gebracht haben. Jetzt lasst uns noch mal ganz kurz, Jana, über die Gefahren sprechen, die bei älteren Menschen ja in so einer Pflegesituation vorhanden sind in Bezug auf Hitze. Was sind das für Gefahren?
Na, die Gefahr bei älteren Menschen besteht ja drin oder grundsätzlich auch darin, dass generell oft oft zu wenig getrunken wird, ne? Und in so einer großen oder bei einer großen Hitzewelle ist die Gefahr noch größer. Und dadurch ist natürlich eine körperliche Schwäche da, es ist eine Gangunsicherheit da und es besteht natürlich eine große Sturzgefahr auch zusätzlich noch, ne? Und auch die kognitiven Einschränkungen können durch zu wenig Flüssigkeitszufuhr zunehmen. Ne? Er ist dann schwer ansprechbar oder kann Situationen nicht richtig einschätzen, mit Dingen nicht richtig umgehen. Das sind so die großen Gefahren, die da bestehen.
Gerade mit der Flüssigkeitszufuhr. Also ich sag mal, man kennt es von sich selber. Irgendwann merkt man leichte Kopfschmerzen und dann kommt einem die Idee, ah Mensch, da habe ich viel zu wenig getrunken. Was wäre denn so ein Tipp? Vielleicht auch mal eine süße Brause. Ist das besser, als gar nichts zu trinken?
Man sagt also Saft schon, auf jeden Fall auch, um den Elektrolythaushalt wieder aufzufüllen, ist eine gute Sache. Wasser ohnehin auch trinken. Tees ungesüßt oder das Wasser dann vielleicht auch mit Pfefferminz oder mit Minze oder Zitrone versetzen, dass es so ein bisschen Geschmack auch hat, ne? Weil ja, viele trinken nicht so gerne pures Wasser, schmeckt nach nichts, dass man das so ein bisschen aufpeppt und ja, auch schaut, dass man die Getränke vielleicht an verschiedenen Orten in der Wohnung auch aufstellt, dass immer, wo man sich aufhält, auch was zur Verfügung steht, dass eben regelmäßig auch dieser Flüssigkeitshaushalt aufgefüllt wird wieder. Natürlich muss man auch beim Trinken die Trinkmenge beachten. Ne, gerade Nierenerkrankungen, Herzerkrankungen spielen da auch eine wichtige Rolle, dass man da schaut, diese Trinkmenge, die auch ärztlich begrenzt sein kann, nicht zu überschreiten.
Ja, Jana, vielleicht kann ich da auch gleich nochmal unseren Hitzemaßnahmenplan erwähnen, den wir für Pflegeeinrichtungen geschrieben haben. Da haben wir eine Seite mit der Trinkmotivation. Also wie können wir eben auch die Menschen zum Trinken motivieren, also auch dieses gemeinsame Trinken zum Beispiel, sich zuprosten oder auch vielleicht so ein bisschen Biografiearbeit zu leisten. Was hat derjenige denn früher gerne auch getrunken? Und dann natürlich auch diese Flüssigkeitszufuhr über die Kost, also wasserreiche Kost, Wassermelone, Gurke, das hilft auch nochmal.
Hitzemaßnahmenplan für Pflegeeinrichtungen, Julia. Das heißt, lass uns kurz auch mal über die andere Seite sprechen. Was bedeuten denn diese Hitzewellen eigentlich fürs Pflegepersonal?
Ja, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Also im Grunde genommen kann man sagen, die Klimakrise trifft auf die Pflegekrise. Das ist für die Pflegekräfte eine Riesenherausforderung, weil die einfach selber durch die Hitze sehr belastet sind. Der Gesundheits- und Pflegebereich ist der Bereich, der, wenn wir uns die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder in Deutschland anschauen, zu denjenigen zählen, die am meisten von der Hitze betroffen ist, wo die Belastung am höchsten ist. Die Tätigkeit ist sehr anstrengend, ist schwer. Sie tragen oftmals eben eine Arbeitskleidung, die nochmal isolierend wirkt, haben Schichtdienst, sind durchgetaktet. Und wir haben eine Untersuchung gemacht bei Pflegekräften, haben eben gesehen, dass die unter vielen Hitzebeschwerden auch leiden und dass einfach auch die Anpassung an die Hitze, also diese Hitzeschutzmaßnahmen, die wir empfehlen, oftmals im Pflege- und Gesundheitsbereich nicht umgesetzt werden kann. Zum Beispiel eben häufigere Pausen einlegen, Entwärmungsphasen einlegen, die Füße mal in Eimer mit kaltem Wasser stellen, so wie ich das im Sommer mache unter meinem Bürotisch.
Genau.
Ist der Eiseimer, da stehen meine Füße drin. Ja, und das ist natürlich, da sind einfach viele Sachen nicht umsetzbar. Das heißt, wir müssen hier ganz genau gucken, was kann für das Tätigkeitsfeld der Pflege gut passen? Wie können wir die Pflegekräfte besser vor der Hitze schützen? Zum Beispiel eine Einrichtung in München hat sich in diesen akuten Hitze oder für diese akuten Hitzewellen einen Grundstock an Ehrenamtlichen aufgebaut. Das haben die wirklich toll gemacht und diese Ehrenamtlichen springen dann ein, unterstützen die Pflegekräfte, übernehmen Hol- und Bringdienste, bringen die Bewohnerinnen und Bewohner raus in den Garten zum Abkühlen mit auch diesen kleinen Fußbecken und unterstützen beim Trinken oder erhöhen die Trinkmotivation. Also das ist eine ganz clevere Geschichte gewesen.
Ist das eine Sache, die auch in dem Hitze-Service-Projekt vielleicht verankert ist, wo man eben auch lernen kann? Also kann man das da auch nachlesen zum Beispiel?
Ja, ganz
Solche
genau.
Geschichten. Also es muss auch wirklich jeder auf sich selber hören, also in Bezug auf das Pflegepersonal, dass man wirklich für sich selber guckt, brauche ich jetzt einfach eine kurze Auszeit? Weil ich glaube, gerade bei Hitze, das ist so ein Ding, Julia, vielleicht kannst du es nochmal genauer sagen, das kann auf einmal zuschlagen, ne? Das kann sich zwar langsam ankündigen, dass man ja nicht mehr so ganz auf der Höhe ist, aber das kann dann auch blitzschnell sein, dass man dann eben ausfällt, oder?
Naja, absolut. Also gerade wenn wir eben zu wenig trinken und wenn unser Gehirn schon nicht mehr ganz so gut funktioniert, das hast du ja vorhin auch gut beschrieben, Denise, dann ist das natürlich ganz gefährlich, weil unser Gehirn steuert unsere Kühlmechanismen. Also schaut eben, dass unser Körper nicht überhitzt. Und wenn das Gehirn nicht mehr ganz funktionsfähig ist aufgrund der Hitze, dann kann das natürlich richtig, richtig gefährlich werden. Und dann heißt es wirklich Flüssigkeitszufuhr ab in einen kühlen Raum, also aus der Sonne nehmen oder aus dieser Hitzeexposition nehmen und sofort Maßnahmen einleiten, natürlich dann eben gegebenenfalls auch direkt den Rettungsdienst holen.
Lasst uns mal so eine kleine Liste durchgehen, die man, ja, wenn man mal googelt, auch zum Teil eben ganz gut findet. Aber ich würde mit euch gerne wissen, wie setzt man es denn um? Denn ein Tipp ist zum Beispiel, das Raumklima zu regulieren. Leuchtet ein. Wie kriegt man das hin, dass man eine vernünftige Temperatur hat, trotz einer Hitzewelle?
Ja, also man kann auf jeden Fall in den Morgenstunden, in den frühen Morgenstunden, wenn es noch kühl ist und auch nachts lüften, die Fenster aufmachen, bevor dann am Vormittag und über den Mittag, über den Nachmittag die hohe Hitze eintritt. Also dass erstmal der Raum morgens gekühlt wird, dann auch versuchen mit Jalousien oder Rollläden versuchen die direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, dass der Raum also wirklich größtenteils des Tages auch kühl ist, wenn man sich dort in diesem Raum aufhält, beziehungsweise sollte man auch schauen, wo ist der kühlste Raum in der Wohnung, dass ich diesen Raum dann auch nutze.
Für Pflegeeinrichtungen würde das natürlich auch bedeuten, dass Bewohner ja dann auch im Dunkeln quasi in ihrem Zimmer so ein bisschen gefangen sind, ne? Gibt es da vielleicht noch eine andere, eine individuellere Variante?
Pflegeeinrichtung ist schwierig. Da habe ich jetzt nicht so den Einblick. Da haben wir auch wenig mit unserer Beratung auch zu tun. Dort muss man vielleicht schauen, dass man das anderweitig dann kompensiert. Vielleicht einfach dünnere Zudecken, ne? Dass man die Bettdecke vielleicht nur das Bettlaken nutzt dann zum Zudecken, eine ganz leichte Kleidung auch anzieht, den Pflegebedürftigen und eben dieses morgendliche und abendliche Lüften. Natürlich mit Jalousien und Verdunklung ist schwierig dort, das ist ganz klar, dass sie nicht im Dunkeln liegen. Dann müsste man auf diese Maßnahmen dort ausweichen.
Ich hätte jetzt zum Beispiel so dieses Bild lieber im natürlichen Schatten unter einem großen Baum in vielleicht 4, 5 Grad mehr, aber dafür nicht allein im dunklen Raum. Wäre das so eine? Gut, da ist natürlich immer die Frage, was kann so eine Pflegeeinrichtung da eben leisten? Den Körper vor Hitze schützen. Ich glaube ganz klar, was das bedeutet. Als nächsten Tipp haben wir den Salzhaushalt ja regulieren. Wie kriegt man das hin? Wie finde ich selber heraus, wie mein Salzhaushalt gerade so drauf ist und was ich brauche?
Ja, man soll darauf achten, den Salzhaushalt zu regulieren. Ob ich jetzt genau weiß, ob er in Ordnung ist, denke ich mal, wird man nicht rausbekommen. Wichtig ist, man sollte auch in dieser Hitzewelle nicht zu viel Salz zu sich nehmen, aber dennoch normal gewürzte Speisen, leicht gewürzte oder gesalzte Suppen auch zu sich nehmen, dass dieser Salzhaushalt erhalten bleibt.
Weil man ja durch das Schwitzen eben auch viel Salz verliert im Körper. Wie ist es allgemein mit der Ernährung, Julia, Jana? Was sollte man da in Bezug auf Hitze vielleicht ändern?
Jana, wenn ich darauf antworten darf, würde ich das gleich
Gerne.
machen. Genau, ich hatte es vorhin ja schon so ein bisschen angekündigt. Also diese wasserreiche Kost, einfach diese leichten Speisen. Und das ist natürlich auch so ein Tipp für die Pflegeeinrichtungen, dass sie sich vorbereiten auf einen Sommerspeisenplan, der dann auch relativ schnell umsetzbar ist, wenn eine Hitzewelle bevorsteht. Also eher so diese mediterrane Kost, die wir aus dem Urlaub kennen, mit wasserreichem Obst und Gemüse insbesondere, oder dann eben auch mal eine Kaltschale statt einer warmen Suppe, oder ja, dann zum Nachtisch vielleicht ein Wassereis und kein Stück Kuchen.
Wie ist deine Erfahrung da, Julia? Ihr habt ja die Hitzemaßnahmen für Pflegeeinrichtungen rausgegeben. Können die das so ganz gut umsetzen oder macht das noch mehr Problematiken in Sachen Pflegekrise?
Na, das ist also total davon abhängig, wie das Pflegeheim aufgestellt ist. Also ob die eben eine eigene Küche haben, ob die selbst kochen oder ob das Essen auch angeliefert wird. Aber in der Regel ist das absolut umsetzbar. Und wir haben eine mit einer Pflegeeinrichtung eng zusammengearbeitet. Die hatten richtig Spaß dran. Also die haben noch mal so ein bisschen geguckt, was können wir denn eigentlich noch mal an neuen Gerichten auch anbieten, und haben sich da so ein bisschen reingefuchst und hatten dann auch richtig Spaß dran. Und das ist aus meiner Perspektive absolut machbar, aber natürlich habe ich nicht den ganz großen Überblick über die Machbarkeiten in Pflegeeinrichtungen. Aber sinnvoll und notwendig, das ist es auf alle Fälle.
Ja, sag mal, wie ist das mit dem Hautschutz bei zum Beispiel starkem Schwitzen? Ich sage mal, wenn Menschen ja doch eher bettlägerig sind, gibt es da Tipps, Maßnahmen, wie man da vielleicht auch wunden Stellen vorbeugen kann?
Ja, wichtig ist ohnehin bei einer Bettlägerigkeit, dass immer wieder regelmäßig auch umgelagert wird. Das ist ja generell zu beachten auch. Vielleicht kann man sich, wenn es ja sehr stark heiß ist, auch aufs Kopfkissen ein Handtuch legen, dass da die Flüssigkeit aufgesaugt wird. Wichtig auch, was wir vorhin schon hatten, leichte Kleidung, luftige Kleidung zu tragen, die jetzt nicht eng an der Haut aufliegt, zudecken, vielleicht eher nur mit einem leichten Bettlaken, dass da wirklich auch alles sehr luftig gehalten wird.
Wie sieht es mit den Medikamenten aus? Müssen die vielleicht bei starker Hitze auch irgendwie angepasst werden? Lässt sich wahrscheinlich so allgemein gar nicht sagen, aber es wird durchaus Medikamente geben, wo das der Fall ist, oder Jana?
Ja, auf jeden Fall. Also man sollte immer vor Beginn einer Hitzewelle oder auch im Frühjahr schon das Gespräch mit dem Arzt suchen. Zum einen, es geht um die Lagerung der Medikamente. Da muss auch wirklich geschaut werden, wie müssen die Medikamente bei großer Hitze gelagert werden? Müssen sie anders gelagert werden? Und zum anderen gibt es ja auch Medikamente, zum Beispiel wasserabführende Medikamente. Dort muss geschaut werden, dass die vielleicht auch in der Dosierung angepasst werden, um eben diesen Wasserhaushalt auch in dieser Hitzeperiode zu kompensieren, ne? Dass jetzt nicht noch mehr Flüssigkeit abgeht oder Wasser abgeht, dass dieser Flüssigkeitshaushalt erhalten bleibt. Da sollte unbedingt das Gespräch mit dem Arzt gesucht werden. Man sollte nicht in Eigenregie die Medikamente absetzen oder die Dosierungen ändern. Das ist ganz wichtig, immer in Absprache auch mit dem Hausarzt, mit dem behandelnden Arzt oder dem Facharzt.
Julia, wolltest du noch was dazu sagen?
Nein, zu den Medikamenten wollte ich nichts sagen. Ich hatte vorhin so einen leichten Impuls zu den Runterkühlen oder zur Innenraumtemperatur noch was zu sagen. Also da gibt es auch eine ganze Reihe an Tipps und Maßnahmen, wie man zum Beispiel auch die Außenanlagen gestalten kann, so dass die Innenräume auch nicht so aufheizen, und wie man eben auch die Innenraumtemperaturen einigermaßen erträglich halten kann, ohne eine Klimaanlage einbauen zu müssen oder andere aufwendige Kühlsysteme, die ja im akuten Fall der Hitzeperiode jetzt auch nicht mehr umsetzbar sind. Ins Detail kann ich da gar nicht gehen, weil ich da technisch nicht fit genug bin, aber da gibt es, wenn Interesse besteht, auch wirklich gute Informationsangebote. Zum Beispiel jetzt gleich hier im Anschluss habe ich einen Vortrag fürs ZKA, Zentrum Klimaanpassung, und da geht es um die Reduzierung der Innenraumtemperatur. Und da ist ein Kollege von mir mit dabei, der da sehr viel dazu erzählen wird.
Dann gibt es doch, würde ich mal sagen, unter diesem Podcast einen Link zum ZKA oder zu irgendwelchen Ergebnissen, die ihr dann eben, die du dann mitbringst. Dann können Sie das nämlich eben nochmal nachlesen. Sag mal, Julia, das ist ja deine Arbeit. Also du forschst ja wirklich auf diesem Gebiet. Was würdest du sagen? Wie weit sind wir denn in Deutschland mit der Anpassung an den Klimawandel, was Hitze angeht?
Also wir sind einen Riesenschritt weitergekommen. Ich meine, da hattest du es ja eingangs auch erwähnt. Es gibt die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel. In dem Rahmen haben wir auch viele Projekte umsetzen dürfen. Und da ist ja schon sehr, sehr viel passiert. Jetzt hat das Ganze nochmal so eine andere Geschwindigkeit auch bekommen durch den Hitzeschutzplan zum Beispiel, der letztes Jahr von Herrn Lauterbach auch entwickelt worden ist. Und bewegen uns mit großen Schritten voran. Also ich habe gestern erst mit einem Kollegen telefoniert und wir haben gesagt, kannst du dich noch erinnern, vor 3 Jahren hatten wir solche Mühen, das Gesundheitswesen mit an Bord zu nehmen und zu sagen, ihr seid doch auch, es ist so wichtig, dass ihr mitmacht in diesem Hitzeschutz. Und jetzt ist das Gesundheitswesen ein Initiator auch zum Beispiel für den Hitzeaktionstag, der nächste Woche stattfinden wird, mit wahnsinnig vielen Veranstaltungen und Aktivitäten. Also wir sind einen Riesenschritt weitergekommen. Wir haben trotzdem noch viel zu tun, weil wir für den akuten Fall einer Hitzewelle noch nicht vorbereitet sind. Also wenn wir zum Beispiel an solche Hitzewellen mit schrecklichem Ausmaß in Kanada zum Beispiel denken, wenn wir uns daran erinnern, wenn uns sowas treffen würde, was ja absolut machbar und möglich ist, dann sind wir nicht vorbereitet. Also da müssen wir schon noch viel machen, aber wir sind auf einem, finde ich, total guten Weg und haben wahnsinnig viel geschafft.
Das ist sehr schön. Jetzt habe ich Zuversicht, weil diese Hitzewellen, von denen du auch gerade sprachst, die sind ja klar definiert. Ab wann ist eine Hitzewelle eine Hitzewelle? Kannst du das nochmal erklären, Julia?
Also so klar definiert sind sie eigentlich gar nicht. Also wir sagen immer, das ist eine Hitzewelle, aber eigentlich eine klare Definition gibt es nicht. Aber der Deutsche Wetterdienst sagt so, das sind 3 Tage, die aufeinander folgen mit besonders hohen Temperaturen, überdurchschnittlich hohen Temperaturen. Genau, also im Grunde genommen
Okay.
sind das diese 3 Tage.
Ihr zwei, sagt doch noch mal bitte, jeder für seinen Bereich, an welche Netzwerke, an welche Institutionen kann man sich vielleicht noch wenden, wenn man sich mit dem Thema noch mal näher befassen will und sich vielleicht auch vorbereiten will darauf, was in diesem Sommer auf uns wartet. Jana, magst du anfangen?
Ja, also eine gute Anlaufstelle ist natürlich immer der Deutsche Wetterdienst, wo man immer auch nachschauen kann, sich erkundigen kann, ist eine Hitzewelle, kommt eine Hitzewelle, wann ist es ungefähr da, dass ich mich so ein bisschen drauf einstellen kann. Und dann muss man natürlich selber auch oder sollte man in Eigenregie vielleicht auch in der Familie, ich gehe jetzt eher so auf die ambulant Pflegebedürftigen ein, in der Familie sich auch beratschlagen, wie können wir diese Hitzewelle überstehen, was ist zu beachten in Bezug auf die Pflege. Ein wichtiger Ansprechpartner sind auch immer wir als Pflegeberater. Auch uns kann man jederzeit kontaktieren. Wir sind gerüstet auch, wir geben die Tipps, wir können, wie vorhin auch schon erwähnt, gemeinsam auch mit den Angehörigen Stichpunkte erarbeiten, Maßnahmen erarbeiten, besprechen, die sie beachten können, wo sie ja Augenmerk drauflegen können. Das sind so, denke ich mal, diese Maßnahmen, die ergriffen werden können.
Ja, und ich finde, also wir haben das eben das, was Sie in diesem Kommunikationskonzept rausgefunden haben. Wir haben ganz, ganz viele Zugangswege, je nachdem, über welche Risikogruppe wir sprechen. Insofern kann ich eigentlich nur empfehlen, auf diese Hitzeservice-Seite zu gehen und schauen Sie sich da die Kommunikationswege an, die Zugangswege, und Sie finden da für jede Akteursgruppe, für die pflegenden Angehörigen, wie für die Pflegekräfte, oder also für ganz, ganz viele Gruppen finden Sie Materialien und Wege, wie eben hier auch die Hitzekommunikation stattfinden kann. Das ist eben hitzeservice.de oder zum Beispiel auch die Seite von KLU kann ich auch empfehlen, hitze.info oder auch die Seite von der BZGA, Klima, Mensch, Gesundheit, jeweils mit einem Bindestrich dazwischen. Hier finden Sie zum Beispiel auch Videos. Das ist einfach auch nochmal ganz, ganz schön, sich das anzuschauen. Da muss man nicht so viel lesen, sondern kann sich ein Video dazu angucken.
Genau, und ganz, ganz wichtig für uns alle, ob das für uns selber gilt oder auch für Angehörige, die wir pflegen oder eben auch, wenn sie Mitarbeiter in einem Pflegeheim sind, die Anzeichen beachten. Ja, ganz akribisch, egal was es ist, Muskelschmerzen, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen, trockener Mund, auch Hautveränderung, das alles können Anzeichen dafür sein, dass eine Überhitzung vorliegt und dann sollte man reagieren. Vorher aber ist Hitzeprävention eine ganz tolle Sache. Ich denke, wir haben ein paar praktische Tipps gegeben. Das Thema ist riesengroß. Es gibt viel zum Nachlesen und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier heute an meiner Seite wart. Dr. Julia Scheurer, Medizinpädagogin und Arbeitsgruppenleiterin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Schön, dass du da warst.
Danke dir, Denise.
Und auch Jana Stölzer, zu dir ganz liebe Grüße nach Dresden zur Pflegeberatung der KKH. Auch dir herzlichen Dank.
Danke auch, sehr gerne.
Und für Sie kommen Sie gut durch den Sommer und durch die Hitze. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.